Ihr hört das Tagesinfo vom 24. April 1991.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, okay, hier ist das Tagesinfo. Heute Mittwoch. Wer erwartet, dass heute das Mittwochsteam, das bis jetzt eben das Tagesinfo am Mittwoch gemacht hat, zu hören ist, den muss ich enttäuschen. Heute gibt es eigentlich kein richtiges Tagesinfo. Das Team ist nämlich auf den Montag übergewechselt und heute haben wir versucht, ein Info zusammenzustellen. Und die Themen sind, als erstes geht's um...
Ja, also auch wenn es kein richtiges Info ist, nichtsdestotrotz gibt es ganz richtig infomäßig eine Kurznachricht und zwar aus Basel und genau genommen aus Kleinbasel. Kleinbasel ist vergleichbar mit dem Grün hier in Freiburg und somit der letzte Restsanierungsgebiet in Basel, wo es noch halbwegs bezahlbare Altbauten gibt. Und dazu gibt es dann den ersten Kurzbeitrag.
Ja, den zweiten Beitrag, den möchte ich kurz anreißen. Da geht es um ein paar Aspekte und Stichworte, die bei den Prozessen zu Henning Bär und André, die also bei zwei Prozessen eine Bedeutung haben werden, um die Geschichte, um die DDR, um Abrechnung etc. etc. Ja, und dann geht es um den Prozess von Holger Dahlke. Da geht es in erster Linie mal um seine Geschichte, was er eigentlich in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Und zum Schluss geht es noch um Medien, und zwar wie Medien vor allem zu Kriegszeiten, also in den letzten Monaten, eigentlich zustande gekommen sind. Ein paar Hintergrundinformationen und dann auch ein bisschen, werde ich noch ein bisschen erzählen, wie das Info hier bei Radio Dreieckland zustande kommt.
In der Mülheimer Straße 140.
Kein Anschluss unter dieser Nummer.
Oder besser, kein Abriss unter dieser Nummer. Dieses Plakat zierte die ganze Zeit das Anwesen oder Liegenschaft, wie es in der Schweiz heißt, des Hauses Mülheimer Straße 140. Seit heute Morgen ist das anders. Zwischen 9 und 9.20 Uhr kam eine Gruppe von ca. 40 Männern und Frauen, grün gekleidet, in 4-schrötigen Autos angefahren, schlugen die Tür und die Fenster des Anwesens Mülheimer Straße 140 ein, zerrten die Leute, die dort wohnten, raus und nahmen sie einfach mit. Häuserräumung nennt sich so etwas. Auch in der Schweiz. Unklar bleibt dabei allerdings, ob in der Schweiz auch das EG-Konzept 92, nachdem es keine besetzten Häuser mehr geben soll europaweit, ob das Gesetz dort auch greift, die EG ist ja immerhin nicht in der Schweiz, oder ob dort der Zwang zum Wachstum und zum Kapitalismus bereits in der Verfassung festgehalten ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Wie auch immer, als am 2. November 1990 rund 20 Leute die Staatsliegenschaft an der Mülheimer Straße 138-140 besetzten, unterstellte ihnen das Amt für Miet- und Wohnungswesen asoziales Verhalten. Das Haus werde zwar im nächsten Frühling abgerissen, doch bis dahin müssten die subventionierten Wohnungen als Notunterkünfte zur Verfügung stehen. Doch was die Besetzerinnen hinter den unverschlossenen Haustüren antrafen, das sah mitnichten nach bewohnbaren Notunterkünften aus. Die Fenster und Balkontüren standen weit offen und ließen, da es sie noch zusätzlich verkalt worden waren, die kalte Novemberluft in die Wohnungen, Heizungen und elektrische Anlagen waren zum Teil demontiert und die sanitären Anlagen wiesen erhebliche Mängel auf. Offensichtlich wollte die zentrale Liegenschaftsverwaltung als Besitzerin des sanierungsbedürftigen Hauses dieses möglichst schnell in ein Abbruchobjekt verwandeln. Der Grund für die Eile: zum einen war das Haus nicht einsturzgefährdet, wie die Behörden das nun glauben machen wollen. Zum anderen war das Neubauvorhaben noch nicht ausgereift und die Gefahr einer Besetzung lag nahe. Wie dann ja auch geschehen. Und nun geschah, was alle städtischen Beamten fürchten, die Diskussion geht los. Und es wird festgestellt, dass die einzige Schwachstelle des Hauses der Keller ist. Ansonsten sind keine Risse vorhanden, die auf eine Überlastung des Mauerwerks hindeuten oder die Sicherheit der Wohnhäuser gefährden würde. Eine Diskussion darüber würde natürlich selbstverständlich den Bau der neuen Tiefgarage in Frage stellen und so reagierte die Regierung mit Zahlen. Die Neubauvariante fiel im offiziellen Vergleich mit einer Renovation so günstig aus, weil bei den Neubaukosten die Erstellung eines neuen Fundaments inklusive Tiefgarage schlicht nicht mit eingerechnet wurde. Und als dieser Schwindel aufflog und der Neubau nun plötzlich 11 Millionen Franken kosten sollte, ließ sich die Regierung einen anderen Kunstgriff einfallen. Am 26. Februar 1991 beschloss sie, die 11 Millionen zulasten des staatlichen Finanzvermögens abzubuchen, denn dieser Geldtopf ist nicht direkt für öffentliche Bauten angelegt und so haben weder der Große Rat noch das Stimmvolk die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Das versetzte den Regierungsrat in die günstige Lage, keine Rechenschaft darüber ablegen zu müssen, weshalb ein Bau von 4,5 Millionen billiger sein soll als eine Sanierung des Bestehenden für 2,5 Millionen. Der nächste Kunstgriff bestand dann schließlich darin, am 9. April diesen Monats, also Kantonsbaumeister Fingerhut, an einer Podiumsdiskussion teilnehmen zu lassen. Damit sollte Gesprächsbereitschaft simuliert und ein günstiges politisches Klima für den Abbruch geschaffen werden. Was allerdings weder Fingerhut noch die übrigen Gesprächsteilnehmer und Teilnehmerinnen wussten, am selben Tag hatte der Regierungsrat bereits definitiv beschlossen, die besetzte Liegenschaft zu räumen und anschließend Platz zu machen. Das Ende der Geschichte. Die Besetzer und Besetzerinnen haben bis morgen Abend Frist, ihre Sachen aus dem Haus zu holen und obendrein eine Anzeige am Hals wegen Hausfriedensbruch. Die sozial schwachen Menschen haben eine Sozialwohnung nur dann, wenn sie 800 Franken im Monat berappen können. Ansonsten eben einfach keine, aber dafür hat wenigstens der BMW ein trockenes Plätzchen.
You don't waste no time to live.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. April 1991.
Mal wieder steht eine Serie von politischen Prozessen ins Haus. Der Prozess gegen Holger Dahlke in Hamburg hat schon begonnen, am 18. April. Und damit die gesamte Republik gesegnet wird, dürfen auch die Staatsschutzsenate in Koblenz und in Stuttgart ans Werk gehen. Am Donnerstag, den 25. April, rollt die Staatsschutzmaschine gegen Susanne Albrecht in Stuttgart an. Und für bald ist der Prozess gegen Henning Behr in Koblenz angekündigt. Alles im sogenannten Umfeld der politischen Justiz. Doch die Verarbeitung dieser Prozesse ist sehr unterschiedlich. Gegen Holger Dahlke in Hamburg wird ein anderer Prozess geführt als gegen die beiden anderen Gefangenen. Susanne Albrecht und Henning Behr werden wohl vor Gericht gestellt, weil sie in früheren Jahren der RAF angehört haben sollen. Und wenn es, wie in diesem Fall, um die aus der DDR überführten Susanne Albrecht und Henning Behr geht, steht wohl immer gleich das nächste Stichwort im Hintergrund, der Kronzeuge oder die Kronzeugin, das Schlaginstrument. Das hat im Moment mal wieder Konjunktur, obwohl aus allen Ecken Zweifeln daran angebracht sind. Aber im Einzelnen. Die BRD versucht, Geschichte zu bewältigen und neue Geschichten zu schreiben. Das eine scheint nur dadurch zu gehen, indem das andere versucht wird. Das heißt also, die Geschichte der 70er Jahre möchte gern bewältigt werden, denkt jedenfalls die Clique der Staatsbeschützer und Staatsvertreter. Dafür sind ihr die Ausgestiegenen, oder wie immer sie benannt sein wollen, aus der ehemaligen DDR gerade recht. Und eine neue Geschichte soll hineingezwängt werden. Die Guerilla hier als RAF verallgemeinert, als Vereinigung der Unmenschen, der man nur entfliehen kann. Susanne Albrecht soll am Anschlag auf Jürgen Ponto beteiligt gewesen sein. Letzterer war einer der obersten Banker der BRD gewesen. Heute sei sie absolut kooperationsbereit, lässt ihr Anwalt jedenfalls verkünden. Zwischenzeitlich war sie als psychisch zerrüttet und verführt beschrieben worden. Was nun dabei herauskommt? Wir lassen uns überraschen. Es ist auch unwichtig. Wichtiger ist ihre Funktion. Bereitwilliges Objekt der neuen Geschichtsschreibung zu sein oder zu werden. Und Henning Behr solle nach eigenen Angaben schon eine ganze Menge auf dem Kerbholz haben, verkündet uns die Bundesanwaltschaft. Was alles dazu gehört, reicht von dem NATO-Oberbefehlshaber Haig über den US-General Crozen bis zum NATO-Stützpunkt Ramstein. Eine nette Liste. Immerhin die USA und die NATO ziemlich zentral in Westeuropa erwischt. Immerhin eine Geschichte des Widerstands der letzten Jahre und Jahrzehnte. Vielleicht ein kleiner Exkurs. Henning Behr. Sein Bruder wurde bei einem sogenannten Verkehrsunfall getötet, zusammen mit Susanne Plambeck. Ein Verkehrsunfall, von dem heute klarer ist, dass die Geheimdienste ihn wohl auf dem Gewissen haben könnten. Dazu ein ganz kurzer Rückblick.
Maus verbuchte die Operation dennoch in seiner Leistungsbilanz. In einer eidesstattlichen Versicherung schrieb er, die Ermittlungen seien ein Fall des Bundesnachrichtendienstes, der später an das Landesamt für Verfassungsschutz in Stuttgart abgegeben worden ist. Die Angelegenheit war keine Pleite, sondern ein voller Erfolg. 22.11.1987, Werner Maus. Ein makabrer Erfolg. Zwei Tote. Was bis heute von den Behörden als herkömmlicher Verkehrsunfall dargestellt wurde, war in Wirklichkeit das Fiasko einer weiteren geheimen Mausoperation. Die Toten, die am Morgen des 25. Juli 1980 in der Nähe von Stuttgart aus dem Wrack eines roten Golfs gezogen wurden, waren die gesuchten Terroristen Juliane Plambeck und Wolfgang Behr. Der Fall wirft eine Vielzahl von Fragen auf. Einer der ersten Zeugen am Unfallort war ein Lokalreporter und Fotograf.
Die beiden Leichen lagen am Boden, die waren noch nicht zugedeckt. Der Fahrer stand bei seinem querstehenden Lastzug.
Sie haben mit dem Fahrer gesprochen. Was hat er Ihnen denn über den Ablauf des Unfalls erzählt?
Es war ja aber zunächst schwierig, an den Fahrer anzukommen, weil er von der Verkehrspolizei verhört wurde. Er gelang es trotzdem und er hat mir dann erzählt, dass ein zweites Fahrzeug ihm entgegenkam, das Fahrzeug dann kurz an der Unfallstelle gestoppt hat, jemand ausgestiegen sei, dann wieder in sein Fahrzeug eingestiegen und dann gedreht und in der gegengesetzten Richtung wieder weggefahren.
Haben Sie anschließend dem Fahrer nochmal darüber gesprochen, was das für einen Sinn hatte, ob das jetzt andere Terroristen waren oder wer das gewesen sein könnte in diesem zweiten Fahrzeug?
Die Möglichkeit, mit dem Fahrer weiterzusprechen, war also nicht gegeben, weil die Polizeibeamte hatten also den Fahrer in ihr Fahrzeug genommen. Er wurde dort verhört über den Verlauf des Unfalls und möglicherweise auch über die Hintergründe oder was er dann sonst noch gesehen hat.
Haben Sie im Rahmen der weiteren Ermittlungen nochmal irgendwann hier von dem Stab der Polizeibeamten etwas über dieses zweite Fahrzeug gehört?
Das zweite Fahrzeug hat in der ganzen Entwicklung der nächsten Wochen eigentlich nie eine Rolle gespielt. Da hat man nichts mehr drüber gehört.
Alles deutet darauf hin, dass Plumbeck und Bär bei einer Verfolgungsjagd in den Tod fuhren. Maus selbst gibt jetzt Hinweise darauf. Eine weitere eidesstattliche Versicherung.
Die Terroristen scheinen bemerkt zu haben, dass sie observiert werden. Jedenfalls sind sie mit einem Auto überstürzt davongefahren. Dabei sind sie in einen LKW hineingerast. Sie sind an den Unfallfolgen gestorben. 22.11.1987, Werner Maus.
Zurück zum Prozess. Was jeweils Henning Bär und Susanne Albrecht bewogen haben, sich in der DDR aufzuhalten und sich dort verhaften zu lassen, wir wissen es nicht. Wir haben nichts Authentisches gehört. Eine freie Aussprache gibt es nicht. Wir kennen lediglich Äußerungen, die ein bereuender und tränengeschüttelter Werner Lotze im Fernsehen zum Besten gab, im November 1990, am Bußtag.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Rote Armee-Fraktion hat ein früheres Kommandomitglied in der Untersuchungshaft vor laufender Fernsehkamera ein umfassendes Geständnis abgelegt. Werner Lotze, Ex-Terrorist, der 10 Jahre lang in der DDR untergetaucht war und nach dem Fall der Mauer verhaftet wurde, gab detailliert Auskunft über sein Leben im Untergrund, über terroristische Gewalt und verhängnisvolle Irrtümer.
Mit den Schüssen die Grenze überschritten und es gab aber die Grenze gegangen war, keine, also war sowas wie ein luftleerer Raum, in dem ich gestanden bin. Also es gab keine Orientierung für mich, wo ich hätte sagen können, ich lege das ad acta oder das ist passiert und ich hätte das auf irgendwelche Freund-Feind-Kategorien reduzieren können. Der Polizist ist mein Feind und den müsst ihr erschießen oder damit ist aus, fertig. Also so eine Situation gab es nicht.
Das war Werner Lotze, vor seinem Prozess noch. Dann kam sein Prozess und die falsche Kalkulation. Statt dem kurzen Knast spielte vorerst das Oberlandesgericht München nicht mit. 12 Jahre, trotz seinem Fernsehauftritt. Den staatlichen Behörden blieb erstmal der Mund offen stehen. War ein Regiefehler die Ursache? Jedenfalls bemühen sich seither das Bundesjustizministerium, der Verfassungsschutz mit allen Händen, diese Scharte auszuwetzen. Denn die Stasi soll ja schließlich auch noch in den Genuss kommen. Doch schon schreiben selbst bürgerliche Zeitungen, wie könne man den Stasi-Herren die Gewissheit der Inanspruchnahme der Kronzeugenregelung geben, wenn dies nicht einmal beim Lotze geklappt habe. Kinkel, Justizminister, verweist darauf, dass in München bei Lotze ja noch die Revision laufe. Und nun stehen gleich zwei weitere Besuche und Versuche bevor, nämlich bei Susanne Albrecht und Henning Beer. Ob die wohl klappen? Aber wenn bürgerliche Zeitungen bereits zur Erkenntnis gekommen sein scheinen, dass diese ominöse Regelung in Richtung Kronzeuge oder Kronzeugin nichts bringe, muss auch den bürgerlichen Juristen dieses wohl zu schaffen machen. Zitat: Es müsste schon ein halbes Wunder passieren, wenn im Prozess gegen Susanne Albrecht, der in dieser Woche beginnt, die Kronzeugenregelung eine entscheidende Rolle spielen würde. Die Kronzeugenregelung. Aber sie klappt nicht. Als Schlaginstrument der Justiz und der Verfolgungsbehörden gedacht, klappt sie nicht. Der Verrat klappt nicht, die Justiz sperrt sich, die Käuflichkeit ist nicht überall gegeben. Deutlicher und direkter hat das Klaus Jünschke einmal ausgedrückt. Er selbst, 16 Jahre im Knast wegen sogenannter RAF-Mitgliedschaft gewesen, dort abgesessen also. Zitat von ihm: Im Unterschied zu vielen Politikern muss man den RAF läuten lassen, dass sie nicht käuflich sind. Zitat Ende. Und er spricht bei den RAF-Leuten, wie er sie nennt, von der Tugend der Nichtkäuflichkeit. Zurück also zu den Prozessen. Gegen Susanne Albrecht, gegen Henning Beer. Wieder ein weiteres Kapitel in der Konfrontation mit justiziellen Mitteln versucht. Wieder ein weiteres untaugliches Mittel, den Krieg mit Bombenteppichen von Vietnam bis Irak und mit Medienschlachten zu gewinnen. Wieder ein weiterer Beweis dafür, dass ein unauflösbarer Widerspruch nicht dadurch beseitigt werden kann, indem er in der Öffentlichkeit als gelöst vorgegaukelt wird. Zum Schluss vielleicht noch einmal Adelheid Schulz zu dem ganzen Thema DDR-Gefangene bzw. die Prozesse heute. In einem Artikel in Clockwork schrieb sie, was vielleicht doch einmal wichtig ist zu sagen, zu den Trennungen und der Exillösung damals für die in der DDR. Eine Lösung des Problems damals, also damit meinten wir auch nicht zurück zu den kapitalistischen Mechanismen, nicht entpolitisiert. Eine Lebenssituation also, in der sich keiner und keine verkaufen muss. Und das mussten sie in der DDR nicht, auch wenn das nicht unsere Vorstellung von Sozialismus ist. Aber das war genau der Unterschied zu diesem in allem von der Kohle beherrschten System hier. Das hätte allerdings auch eine politische Verantwortlichkeit von Ihnen gegenüber diesem Stück Weg, das es für Sie war oder hätte sein können, bedeutet. Es hätte mindestens das Gegenteil von dem bedeutet, dass Sie sich wie Fähnchen im Wind mit der Macht drehen, dass Sie sich mit den jeweiligen Machtverhältnissen arrangieren. Zitat. Thank you.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. April 1991.
Ja, auch das Lied war von Sinéad O'Connor von der Platte Lion and the Lion and the Cobra. Also das Lied wie das vorherige Lied. Aber kommen wir jetzt zu dem Prozess gegen Holger Dahlke. Vergangenen Donnerstag, dem 18.04., hat vor dem Oberlandesgericht in Hamburg der Prozess gegen Holger Dahlke begonnen. Die Anklage lautet unter anderem Mitgliedschaft in der RAF. 9 Monate soll dieser Prozess dauern und ihr werdet sicherlich weiteres dazu hier im Info hören. Und am kommenden Sonntag im Knastfunk gibt es ebenfalls einen Bericht zu diesem Prozess und wohl zu den Haftbedingungen von Holger Dahlke. Der nächste Prozesstermin ist morgen um 9 Uhr in Hamburg. Holger Dahlke wurde zusammen mit Ute Latki im Dezember 89 in Husum in Schleswig-Holstein festgenommen. Sie hatten sich wohl falsche Papiere beschafft plus eine Waffe. Mit Holger Dahlke soll mal wieder einer für viele exemplarisch verurteilt werden und wieder einmal will die Bundesanwaltschaft ihr seit Jahren immer wieder praktiziertes Konstrukt Gesamtraf auch bei diesem Prozess anwenden. Vor einem Jahr hat sich Ute Latki in einer Zelle des Lübecker Frauenknastes den zweiten Halswirbel gebrochen, was erstmal bedeutet, dass sie bis zum Hals gelähmt ist und eben verhandlungsunfähig ist. Der Haftbefehl ist nun außer Vollzug gesetzt, aber immer noch nicht aufgehoben worden. Wer ist Holger Dahlke? Wie lebte er in den letzten 10 Jahren und wie sah in dieser Zeit seine politische Arbeit aus? Darum soll es erstmal im Folgenden gehen und einiges dazu entnahm ich einer Presseerklärung der Prozessgruppe Bielefeld sowie 2 veröffentlichten Briefen von Holger selbst vom November 90 und vom Februar 91. Ein Teil des Kampfes von Holger Dahlke galt dem Aufbau von autonomen Strukturen. Da war 1980/81 die Besetzung der ehemaligen Klingenberg-Fabrik in Detmold. Dann die Arbeit in einem autonomen Zentrum und Aktionen zur Durchsetzung der Hafenstraße. Es ging dabei darum, Räume zu schaffen, in denen Menschen gemeinsam selbstbestimmt ihr Leben organisieren können und ihre politischen Vorstellungen diskutieren und umsetzen können. Ein anderer wichtiger Teil war der Kampf gegen die NATO-Kriegspolitik. Anfang der 80er Jahre wurden Konzepte wie Airland Battle entwickelt, um einen Blitzkrieg gegen die Völker im Süden möglich zu machen. Pläne, wie sie jetzt im Krieg gegen den Irak umgesetzt wurden. Der Widerstand dagegen sollte den Kriegsplanern einen Strich durch die Rechnung machen. Es sollte verhindert werden, dass sie von hier aus in aller Ruhe ihre Kriege planen und durchführen können. Holger Dahlke war ein Teil dieses Widerstandes, angefangen bei Verhinderung von Rekrutengelöbnissen bis hin zu der Teilnahme an der Anti-NATO-Demonstration gegen den Besuch des damaligen US-Vizepräsidenten Bush in Krefeld 1983. Wegen dieser Demo wurde Holger zu 21 Monaten Knast verurteilt. Aus dieser Zeit schreibt Holger Dahlke in einem Brief: Mir sind da besonders in Erinnerung die Auseinandersetzung um internationalistische Solidarität, Anti-AKW, Militarisierung, die ganzen Diskussionen und Aktivitäten gegen öffentliche Rekrutengelöbnisse, Mittelstreckenraketenstationierung, Malvinenkrieg. Da fing für mich ein Begriff an zu wachsen, dass die NATO ein imperialistischer Machtblock ist, der um den Preis der Vernichtung allen Lebens die kapitalistische Verwertung und Ausbeutung der Welt durchsetzen will. Und weiter schreibt er: Es gab für mich noch nicht sowas wie eine Linie, aber klar war, gegen diesen Staat, die NATO, solidarisch mit den Völkern im Trikont und dass wir hier etwas anders wollen und brauchen als Konsum, Beton und Entmündigung. Und für mich bedeutete diese Solidarität mit den Kämpfen in Mittelamerika die erste Annäherung an die Tatsache, dass es nicht nur Widerstand gibt, immer nur gegen den Apparat anrennen, sondern auch Siege, dass Befreiungsbewegungen an die Macht kommen. Mit Siegen meinte er antikoloniale Befreiungsbewegungen und nennt die Stichworte Vietnam, Kuba und Algerien. Ein weiterer Teil Holgers politischer Arbeit war die Solidarität mit den politischen Gefangenen, das heißt vor allem die Durchsetzung der Forderung nach Zusammenlegung und Freilassung der haftunfähigen Gefangenen. Antrieb für Holger war dabei auch die direkte eigene Knasterfahrung nach seiner Verhaftung und Verurteilung wegen der Demo in Krefeld. Dort hatte er am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie wichtig es ist, unter diesen Bedingungen zusammen sein zu können und zusammen zu arbeiten. Nochmal ein Zitat aus seinem Brief. Und 1983 kam der Ex-CIA-Chef und damalige US-Vizepräsident Bush wegen eines Riesenpropaganda-Rummels für deutsch-amerikanische Waffenbrüderschaft nach Krefeld. Wir wollten das nicht, dass sie ihre verlogene Propaganda, ihren Kampf um die Herzen und Hirne von Menschen, wie sie es selber nannten, widerspruchslos mit Volksfestcharakter inszenieren können. Wir wollten auch nicht fernab von allem nur sagen, dass wir das nicht wollen, sondern das Ganze eigentlich am liebsten verhindern. Und das hatte zwar so direkt nicht geklappt, die Demo war schnell zerschlagen, aber danach war dann dennoch mehr vom Widerstand da gegen die NATO-Politik, gegen diesen ganzen Rummel die Rede als von ihren Feierlichkeiten. Um diese Inhalte ging es auch in einer Veranstaltung in Detmold am 18.10.85, die später mit dem Paragraphen 920a, heißt angebliche Werbung für eine terroristische Vereinigung, kriminalisiert wurde. Holger, Ute, Christoph und Bernd wurden hierfür angeklagt. Bernd wurde freigesprochen, Christoph zu 18 Monaten Knast verurteilt. Christoph wurde während der Haft schwer krank und wurde nach Halbstrafe entlassen. Ute und Holger erschienen nicht zu dem Prozess und zogen die Konsequenz aus ihrer Haltung, sich dem Staatsschutz nicht zu ergeben. Bis zu ihrer Verhaftung im Dezember 89 lebten sie illegal. Nochmal ein Zitat aus dem Brief von Holger. Naja, jedenfalls wollten wir dann auch nicht einfach so zum Prozess gehen, ohne Vorstellung, noch weitgehend isoliert und mehr oder weniger kluge Prozesserklärungen abgeben. Was anderes wäre für uns nicht möglich gewesen. Daran hatte uns nichts mobilisiert. Es wäre für uns sowas wie die letzte Spitze des abstrakten Rangehens gewesen, weil einfach klar war, aus unserer momentanen Situation, der des Widerstands insgesamt, können wir zum Prozess gar nichts durchsetzen. Wir hatten uns über das lange faktische Verdrängen des Prozesses selbst der Möglichkeit beraubt, mit einer Arbeit gegen diesen Prozess an unserer Defensive der Repression gegenüber was zu verändern. Und wir wollten nicht nur einfach abwarten, bis sie uns holen kommen. Für manche Menschen ist Illegalität zeitweise oder so lange wie möglich eine Bedingung ihres Lebens. Zum Beispiel für manche Flüchtlinge oder eben für Leute, die nicht staatsgetreu denken und sich vom Staatsschutz verfolgt fühlen oder dies wissen. Man kann es auch so sagen, Menschen hierzulande sind zur sogenannten Legalität verpflichtet. Das heißt, sie dürfen sich nicht der Kontrolle und dem jederzeit möglichen Abgreifen durch die Staatsschützer entziehen. Die Möglichkeiten und Techniken hierfür werden immer weiter von Staatsschutzseite perfektioniert. Doch wieder zurück zu dem Prozess von Holger Dahlke. Welche Bedeutung hat er für den Widerstand hier? Die Bundesanwaltschaft hat ihre Verhaftung Ende 1989 kurz, also ihre Verhaftung, also die Verhaftung von Holger Dahlke und Ute Hladky Ende 1989, kurz nach dem Angriff auf Herrhausen, benutzt, um öffentlich einen Fahndungserfolg gegen die RAF zu präsentieren. Damit schuf die BAW, die Bundesanwaltschaft, ein politisches Klima, das erlaubte, die beiden möglichst wirksam als RAF-Mitglieder zu verurteilen. Dasselbe versuchen sie auch mit Kalle und Cora, die sie noch mit Haftbefehl suchen. Gleichzeitig ziehen sie Genossinnen aus der Hafenstraße mit in dieses Verfahren hinein. Im Zusammenhang mit dem Verfahren gegen Ute und Holger machen sie im Mai 1990 eine riesige Razzia mit 3000 Bullen in der Hafenstraße und stellen den Fund von Stadtplänen und Computern als Beleg dafür dar, dass die Hafenstraße eine Zentrale der RAF sei. Diese Funde dienen dann als Legitimation, um im Dezember 1990 in mehreren Städten der BRD über 20 Hausdurchsuchungen durchzuführen, um weitere RAF-Mitgliedschaften zu konstruieren. Die Konstruktion ist absurd. Jemand, der als Mitglied der RAF gesucht wird, soll ausgerechnet in den meist observierten Häusern der BRD zu finden sein. Die BAW macht es sich zu einfach. Sie schreibt fest, was sie für typisches RAF-Verhalten hält und ordnet die Angeklagten diesem Verhalten zu. Und wenn dies nicht gelingt, geht sie nach der Drei-Ebenen-Theorie vor. Erste Ebene Guerilla, zweite Ebene Militante oder Widerstandseinheiten, dritte Ebene Gefangene. Dazu noch ein Zitat aus der Presseerklärung von dem Rechtsanwalt von Holger Dahlke. Dass es diese Ebenen so nicht gibt, dass die RAF völlig anders strukturiert ist, darauf ist sowohl von der RAF selbst als auch von Gefangenen aus der RAF immer wieder hingewiesen worden. Auch die Quelle, auf die sich die Bundesanwaltschaft bei dieser Konstruktion stützt, ist ein sogenanntes Aktionspapier vom 22.04.1984. Also in diesem Aktionspapier vom 22.04.1984 ist in mehreren Verfahren richtigstellend erläutert worden. Dass Ute und Holger in Wirklichkeit deshalb abgetaucht waren, weil sie nicht für eine Veranstaltung zur Zusammenlegung in den Knast wollten und nach einer neuen Perspektive gesucht haben, ist wohl wahr, aber der BAW nicht genug.
We'll be right back.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. April 1991.
Bis 1975 gab es schon einmal ein getarntes Medienunternehmen, das Forum World Feature genannt, das die Presse und andere Informationsmedien mit sogenannten Nachrichten versorgte. Bis 1975. Dann musste dieser Verein dicht machen, denn es war bekannt geworden, dass die US-amerikanische Organisation CIA mit diesem Club zusammengearbeitet hatte. Damit war das Material im Wert ziemlich gesunken. Kein Medium konnte mehr gutgläubig Nachrichten und Hintergrundinformationen vom Forum World Feature verbreiten.
Diese Zeiten haben sich seitdem geändert. Heute ist es wieder vertretbar, Material zu verwenden, bei dem zumindest der Verdacht sehr groß ist, dass US-amerikanische Kommandostellen sie erfunden oder zurechtgebogen haben.
Über die US-amerikanische Fernsehgesellschaft CNN ist schon häufiger in diesem Zusammenhang berichtet worden. Das soll hier nicht erneut behandelt werden. Vielmehr wollen wir davon ausgehen, dass CNN nur ein Medium ist, welches im Dienst der psychologischen Kriegsführung steht.
Eine weitere Meldung konnte aus den Medien entnommen werden, die sich auf Norman Schwarzkopf, den Chef der US-Einsatztruppen in Saudi-Arabien, beziehen. Er ließ kürzlich großspurig verlauten, dass, Zitat, die westlichen Medien unfreiwillig zur Waffe gegen den Irak wurden, Zitat Ende. Die Presse sei gezielt manipuliert worden. Und der General Schwarzkopf dankte den Medien, dass sie gute Dienste geleistet hätten.
Ein Punkt wurde bei diesen gezielten Manipulationen erwähnt. Die in Saudi-Arabien eingesetzten Pool-Journalisten seien jeweils an der Nase herumgeführt worden. Immer wieder seien sie in denselben Frontabschnitt geführt worden. Die saudisch-irakische Grenze jedoch, von der sie meinten zu berichten, hätten sie nie zu Gesicht bekommen.
Wir wollten dieser Meldung etwas nachgehen. Immerhin war zu dieser Zeit schon bekannt, dass in diesen Poolgruppen nur extra ausgewählte Reporter und Reporterinnen tätig sein durften. Eine Auswahl, die sich sicherlich auch auf die bisherige Tätigkeit als Medienmitarbeiter oder Mitarbeiterin gestützt hat. Ob sie kritisch waren oder nicht, ob sie dieses Spiel mitmachten oder nicht und so weiter und so weiter.
Und gar nicht unbekannt ist, dass Hofberichterstatter in den Medien ganz oben sitzen. Ob sie nun Winfried Scharlau heißen oder Dagobert Lindlau, ob sie Peter Steisch heißen oder wie auch immer. Sekundiert werden diese Hofberichterstatter dann noch von solchen Experten wie Peter Scholl-Latour oder Gerhard Konzelmann oder einigen anderen Spezialisten.
Gut, das alles also in Rechnung gestellt. Trotzdem wollten wir noch etwas genauer wissen, wie denn diese Arbeit in den Medien läuft. Und in Erinnerung, dass jede große Zeitung, insbesondere aus den westlichen Ländern, von bezahlten Journalisten der US-Regierung durchsetzt waren und sind. Die New York Times, die Associated Press, AP-Agentur, die Voice of America, der Rundfunksender RIAS, allesamt und noch viel mehr im Dienste der herrschenden Interessen. Und all dies auch ganz offen und bekannt seit Jahren.
Bei den Recherchen in dieser Sache sind wir dann auf die sogenannten psychologischen Operationen gestoßen, abgekürzt PsyCops. Angenehmer formuliert als öffentliche Diplomatie. Angeführt wird dieser Verein von Unterstaatssekretären an der Spitze Robert Gates, der stellvertretende Berater für die nationale Sicherheit in den USA heißt. Eine von diesem Verein beauftragte Spezialgruppe hatte zum Beispiel die Aufgabe, die Weltmeinung zu manipulieren in Bezug auf die Positionen, die von der irakischen Führung vertreten worden sind. Die Aussage dieser Gruppe: Wir haben Vietnam nicht vergessen, wo wir den politischen Krieg verloren.
Weil also Vietnam in den USA doch nicht vergessen ist, zumindest heute ja auch gesagt wird, dass dieser Krieg auch die Schmach aus Vietnam beseitigt habe, wurde in den USA systematisch an der Meinungsbildung gearbeitet, die via Medien dann in die Welt gesetzt worden sind.
Ein Punkt in dieser Meinungsbildung war zum Beispiel Israel. Auf jeden Fall sollte herausgestellt werden, dass Israel in diesem Krieg nicht präsent sei. Und einer hielt sich nicht an diese Abmachung, ausgerechnet der Chef der Luftwaffeneinheiten, Michael Dugan. Er wurde gefeuert, denn er hatte sowohl davon berichtet, und zwar bereits im Oktober letzten Jahres, dass die USA planen, Bagdad zu bombardieren, als auch hatte er darüber informiert, dass Israel der US-Luftwaffe unterstützend unter die Arme greift.
Erst heute, im März 91, wird bekannt, auf Umwegen allerdings, dass bei Messerschmitt-Bölkow-Blohm in München Befürchtungen bestehen, keine Wartungsaufträge für F-15-Flugzeuge aus den USA mehr zu kriegen. Grund? Israel verfüge über Erfahrungen mit diesen Flugzeugen und Israel sei im Golfkrieg angeblich zurückhaltend gewesen.
Der Chef der US-amerikanischen Luftwaffe wurde also bereits im Oktober 90 gefeuert, weil er offenkundig machte, dass Israel Partner in diesem Krieg ist und war. Er hatte wohl ein Geheimpapier nicht richtig gelesen, in dem genau dies erwähnt war, dass nämlich Israel nicht erwähnt werden sollte.
Und dieses Geheimpapier stammte von der bereits genannten Gruppe aus dem Bereich der Unterstaatssekretäre der US-Regierung.
Ihr hört das Tagesinfo vom 24. April 1991.
Ein weiteres Beispiel aus der psychologischen Kriegsführung. Die US-amerikanische Zeitung Newsweek berichtete im Oktober 1990 von einer anderen Aktion, die dann Eingang in die Medien gefunden hat. Bereits im Oktober wurden Soldaten dabei fotografiert, wie sie in Haus-zu-Haus-Operationen in Kuwait City befreien würden. Auch damals wurden bereits Landungsübungen fotografiert, um damit die enorme US-Macht zu demonstrieren.
Aus der Feder dieser psychologischen Operation stammt auch die Meldung aus der Washington Post vom 23. September 1990, die von anderen Medien dann übernommen worden ist.
Angriff aus vier Richtungen. Damit soll Konzentration irakischer Truppen verhindert werden.
Eine weitere Meldung lässt aufhorchen.
Eine etwa 3000 Mann umfassende Elitetruppe hat vor und während des Golfkrieges auf irakischem Territorium operiert und gekämpft.
Ihre Aufgabe sei sogenannte Feindaufklärung gewesen, aber auch Spionage und Sabotage. Sie hätten sich als Beduinen verkleidet.
Diese Meldung hätte schon aufhorchen lassen vor Monaten. Damals nämlich war bereits von Newsweek gemeldet worden, dass vom US-Stützpunkt Fort Bragg in den USA Spezialisten der 4. psychologischen Operationsgruppe in die Region geschickt worden sind. Nach Quellen aus dem Pentagon sollten sie die Aufgabe haben, Konfusion zu erzeugen, wenn der Krieg ausbricht. Innerhalb der irakischen Truppen sollten sie Desinformation betreiben. Zum Beispiel, dass die Schutzwälle vergiftet wären. Zum Beispiel, dass ihnen kurdische Giftgasopfer irakischer Gasangriffe gezeigt wurden. Die US-amerikanische Radiostation Voice of America, schon erwähnt, hat ihr Programm zum Beispiel verdreifacht auf 24 Stunden Sendung pro Tag, die Ansprache von Präsident Bush im September 90 gehalten, wurde in 9 Sprachen in der Welt verbreitet.
Soweit ein paar Beispiele aus der Abteilung der psychologischen Kriegsführung. Nun fehlt eigentlich noch die konkrete Umsetzung bis in die Druckstuben der Redaktionen und Sender. Auch dafür ein konkretes Beispiel.
Schweiz, Bern. Zitat aus einer Meldung der Nachrichtenagentur AP.
Im Schatten der weltweiten Diskussion um Medien und Zensur im Kriegsfall bahnt sich auch in der Schweiz eine Kontroverse über die Informationspolitik der Bundesbehörden an.
Noch vor Kriegsbeginn hatte der Berner Bundesrat die Verwaltung beauftragt, alle Informationen zum Golfkrieg stärker zu koordinieren und einen 24-Stunden-Dienst einzurichten. Und wörtlich weiter am 23. Januar:
Unterdessen laufen Vorbereitungen, um die Bundeskanzlei notfalls mit Armeeangehörigen zu verstärken. Dies stelle in keiner Art und Weise eine Beeinträchtigung der Pressefreiheit dar, unterstrich Peter Waldner, Chef des Informationsdienstes der Bundeskanzlei.
In einigen Abteilungen der Regierung in Bern, so die Agenturmeldung weiter, sei nur noch eine Person befugt, zum Thema Golfkrieg Auskunft zu erteilen. Diese stärkere Kontrolle und Zentralisierung der Informationen war in der Schweiz schon lange vorbereitet worden. Sie stammt aus dem militärischen Lager, sie integriert in der Abteilung Presse und Funkspruch und nennt sich Armee-Stabsteil 900.
Armeeangehörige kontrollierten während des Golfkrieges die Informationspolitik. Damit war in der Schweiz bereits die dritte Stufe der Nachrichtenkontrolle erreicht worden. Oder es liefen zumindest ihre Vorbereitungen. Der Chef für Information in der Bundeskanzlei, Peter Waldner, hatte sich schon Jahre zuvor darum bemüht, eine 100-köpfige Gruppe zusammenzustellen, die diesen Job dann übernehmen sollte. Die Abteilung 900 ist geheim. Leiter ist ein Anwalt aus Bern, der der schweizerischen FDP nahesteht.
Wenn nun also diese 100-köpfige Gruppe in Aktion tritt, werden damit die Informationen landesweit kontrolliert und zentralisiert und nach unten durchgegeben. Die Kontrolle geht von der Regierung aus. Ihr entsprechend wird dann die Nachrichtenpolitik beeinflusst.
Und in Erinnerung zu behalten ist dann sicherlich noch die Frechheit, mit der Peter Waldner, Chef des Informationsdienstes der Bundeskanzlei in Bern, behauptet:
Der Plan der Verstärkung der Informationszentrale des Bundeskanzlers durch Spezialisten, die in einem Armeestabsteil ausgebildet wurden, seien, stelle in keiner Weise eine Beeinträchtigung der Pressefreiheit dar.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit muss ich erstens das Lied ausblenden und zweitens kann ich nicht mehr viel sagen zu der Sache, wie eigentlich hier bei Radio Dreikland das Info eigentlich so immer entsteht. Ich kann nur sagen, dass im Moment dringend Leute gebraucht werden, die mitarbeiten und die zuarbeiten, das heißt die Beiträge machen oder die eben kurze Mitteilungen schreiben. Auch ein Appell an alle Leute, die in Gruppen oder BIs organisiert sind, sich hier bei uns zu melden, damit es etwas leichter wird, hier direkt Informationen von organisierten Leuten eben zu kriegen, gegen Informationen, die eben nicht in den herrschenden Medien eben zu finden sind. Aber kommen wir jetzt noch zu den Veranstaltungshinweisen für heute Abend. Heute Abend um 19.30 Uhr, also in einer halben Stunde schon, findet im Frauen- und Mädchengesundheitszentrum in der Talstraße 21 ein Gesprächsabend für krebskranke Frauen statt. Und bei Interesse steht der Bildung eines Gesprächskreises nichts im Wege. Das ist also heute Abend um 19.30 Uhr im Frauen- und Mädchengesundheitszentrum in der Talstraße 21. Dann ist heute auch um 20 Uhr zum Thema Asyl das langsame Sterben eines Grundrechts in der alten Uni in der Bertholdstraße.